Albanien, Montenegro und der Kosovo sollen, wie die anderen Balkanländer auch, zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Die Unterbringung in den Erstaufnahmeeinrichtungen, die eigentlich immer den Charakter von Sammellagern haben, soll von 3 auf 6 Monate hochgesetzt werden. Flüchtlinge aus den sicheren Herkunftsstaaten sollen die Einrichtungen bis zum Ende ihres Asylverfahrens gar nicht mehr verlassen dürfen. In den überall entstehenden Erstaufnahmeeinrichtungen sollen, wenn möglich, um falsche Anreize zu vermeiden, wieder Sach- statt Geldleistungen ausgezahlt werden. Die Liste der Änderungen ist noch länger. Was halten Sie von diesen geplanten Änderungen?
Sie sind absolut untauglich dafür, nämlich das zu leisten, was Sie ja vorgeben, leisten zu wollen. Sie geben ja vor, die ganze Debatte, die wir jetzt in den letzten 3 Wochen erleben, nach dem großen Jubel der deutschen Willkommenskultur, ist ja die Debatte, die Zahlen sollen zurückgehen, die Asylverfahren will man beschleunigen. Das heißt, vor dem Hintergrund der Beschleunigung und des Rückgangs sind genau diese Maßnahmen nach allen Kenntnisständen der letzten 20 Jahre, wo ja all das schon mal angewandt wurde, eben eigentlich untauglich. Sie sind ineffizient, sie beschleunigen nichts, sie produzieren nur viel, viel mehr Bürokratie, sie tun die Ausländerbehörden, die Erstaufnahmeeinrichtungen, die sowieso schon bis am oberen Rand sozusagen gerade arbeiten, noch mehr überfordern. Sie tun die Sachleistungen, es ist auch bekannt aus den letzten Jahren, sind viel, viel teurer und haben natürlich auch nicht den Aspekt der Abschreckung, weil Leute, die vor Krieg, vor Hunger, vor Not fliehen, die lassen sich doch nicht von Sachleistungen abschrecken. Also diese Vorstellung sozusagen, dass diese Maßnahmen direkt durchschlagen und die Flüchtlingsbewegung reduzieren, ist so ein Witz. Auf der anderen Seite, was sie machen, sie verschärfen das gesellschaftliche Klima, sie verschärfen die Situation in den Einrichtungen, indem sie eben massiv auf Großlager setzen, auf Sammellager, wo sozusagen das Konfliktpotenzial schon vorprogrammiert ist und wo auch nochmal in ganz extremem Maß die Leute ja auf einem Haufen abgekoppelt sind von ihrer Umwelt und nochmal stigmatisiert werden und einen absolut desintegrativen Effekt eigentlich haben und eigentlich auch sozusagen massiv entgegenstehen dem, was das Gesetz ja auch ein bisschen sagt, ist eben schnelle Integration.
Sie haben den Aspekt der Abschreckung angesprochen. Muss man nicht sagen, angesichts der Zahlen, teilweise wird von bis zu über 1 Million neuer Flüchtlinge in diesem Jahr gesprochen, muss man auch abschrecken?
Naja, gestern hat das Innenministerium Zahlen vorgelegt. Bis jetzt sind 557.000 Asylanträge registriert worden. Das ist weit unter dem 1 Million, die hier vor allem auch von der SPD in einer, finde ich, unglaublichen Art und Weise gerade versuchen, die Debatte, das Klima anzuschüren. Also wenn wir uns allein die Zahlen des Innenministeriums gestern anschauen, dann sind wir weit davon entfernt. Es ist eine Menge, das ist in der Tat wahr und es ist jetzt in den letzten Wochen auch sehr schnell gegangen. Das heißt, es hat in der Tat die Kommunen vor große Herausforderungen gestellt. Allerdings ist es zum Teil auch selbstverschuldet. Es ist ein massives Staatsversagen. Der Staat hat viel zu spät eingegriffen mit Geld, mit Personal, mit Koordination. Wenn wir uns heute anschauen, dass zwar die Bundespolizei um 3000 Stellen aufgestockt werden soll, aber das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, was eine riese Halde von unbearbeiteten Anträgen schon vor sich herschiebt und jetzt mit der lumpigen Zahl von 400 weiteren Stellen sozusagen aufgestockt werden soll, sind das keine Relationen, die irgendwas an dieser Dramatik und in der Tat natürlich an den Herausforderungen tatkräftig beseitigen würden.
Frau Hess, Sie waren selber auf dem Balkan. Wird man der Lage auf dem Balkan, gerade auch der Lage der Minderheiten wie der Roma, mit der Einstufung der Staaten als sichere Herkunftsstaaten gerecht?
Naja, solange wir eine NATO-Schutzmission im Kosovo haben, ist es unverständlich, wie sozusagen gerade der Kosovo hinsichtlich der Minderheiten zu einem sicheren Herkunftsland erklärt wird. Wir wissen, welche gesellschaftlichen Zustände auch in Albanien herrschen. Wir wissen auch, welches autokratische, mafiose Regime in Mazedonien herrscht. Das heißt, die Einschätzung dieser Länder als sichere Herkunftsländer entspricht so überhaupt nicht dem, was eben Menschenrechtsorganisationen aus den Ländern berichten. Und was es ja vor allem auch macht, es beschleunigt nichts, denn trotzdem haben die Menschen, die hierher kommen, das Recht auf eine individuelle Prüfung. Das heißt, dass jetzt gerade die Zahlen sinken und dass schneller Leute aus dem Balkan abgeschoben werden, liegt allein daran, dass deren Asylanträge vorgezogen werden vor allen anderen. Mit einer perfiden Logik, nämlich die Leute, die in der Tat, wenn man das so sagt, scheinbar viel schutzbedürftiger sind, müssen noch umso länger auf ihren Asylantrag Bearbeitung warten. Das heißt aber trotzdem, dass sozusagen diese Definition dieser Länder zu sicheren Herkunftsländern nichts daran ändert, dass trotzdem jeder einen individuellen Anspruch hat auf eine Prüfung. Die geht etwas schneller, in der Tat, vielleicht 4-5 Tage, aber das macht eben nichts an dem Asylverfahren aus. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass die Zahlen in der Tat in der letzten Zeit zurückgehen. Das liegt vor allem auch daran, dass aus Serbien nicht mehr so viel kommen. Und es liegt sicherlich auch daran, dass der ein oder andere gerade angesichts dieser großen Menge an Fluchtbewegungen kein Interesse hat, auch mit in diesen Turnhallen zu liegen. Allerdings nimmt es eben nichts weg, dass so und so viele Romas über massive Verfolgung berichten, dass Leute aus Albanien schlaflose Nächte haben, tief traumatisiert sind, was jetzt gerade alles sozusagen in dieser Debatte weggespült wird.
Jetzt muss man wohl sagen, die mediale Hetze gegen Flüchtlinge ist nicht ganz so schlimm wie Anfang der 90er Jahre. Trotzdem gibt es auch jetzt die Boot-ist-voll-Rhetorik. Es gibt nicht nur Verschlechterungen im Asylrecht. Für sogenannte gut integrierte Flüchtlinge gibt es auch ein paar Verbesserungen. Zwar sind die Opferzahlen noch nicht so hoch, trotzdem gibt es auch jetzt immer wieder Meldungen über Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Lässt sich die aktuelle Lage mit der Lage Anfang der 90er Jahre vergleichen?
Nein, überhaupt nicht. Also Anfang der 90er Jahre hatten wir Pogromstimmung. Da hat Kanzler Kohl den Notstand ausgerufen. Da war in der Tat sozusagen die gesellschaftliche Verfasstheit eine ganz andere. In der Zwischenzeit haben wir fast 15 Jahre, 20 Jahre antirassistische Bewegung. Wir haben Flüchtlingsproteste hier gehabt. Wir waren eigentlich auf dem Weg, wo viele der Verschärfungen der 90er Jahre eben in den letzten Jahren wieder zurückgenommen worden sind, weil sie auch ineffizient waren. Das haben wir jetzt hier wieder alles reingekriegt. Es ist historisch nicht zu verstehen, warum Politiker sozusagen wohl wissen, dass Maßnahmen nicht greifen, trotzdem wieder zu diesen Maßnahmen zurückgreifen. Aber was wir natürlich in der Tat anders haben, ist eine ganz, ganz breite, nennen wir es Willkommenskultur, eine ganz breite Solidarisierung, Unterstützung, die mich immer wieder sehr rührt, wo Leute Wahnsinniges leisten, aber eben auch, weil der Staat und die großen Einrichtungen wie auch das Rote Kreuz nicht rechtzeitig zur Stelle waren. Und das ist ein massiver Unterschied. Und wir haben andere Kanzlerin. Also wenn ich sicherlich auch kein Fan von Angela Merkel bin, aber das macht einen Unterschied, ob ein Kanzler mit sozusagen schürt an der Boot-ist-voll-Rhetorik oder ob eine Kanzlerin durchaus sich des Grundrechts auf Asyl bewusst ist, dass es da keine Obergrenze geben kann und auch gelernt hat, dass auch Grenzen eben Leute nicht aufhalten.
Immer wieder wird die Forderung erhoben, Flüchtlinge sollen sich integrieren. Oftmals wird hierbei an eine Assimilation gedacht. Am wirkmächtigsten ist, denke ich, aber auch die Erwartung, die Flüchtlinge sollen hier so schnell wie möglich arbeiten, um sich zu integrieren. Immer stärker wird der Trend, auch ein Bleiberecht an die Arbeit zu koppeln. Dafür steht auch, denke ich, dass der Chef der Bundesagentur für Arbeit, jetzt auch Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ist. Was ist generell von dieser Kopplung zu halten und macht die Politik auf diesem Themengebiet genug?
Na, letztendlich ist das Recht auf Arbeit ein Grundrecht und insofern ist es eine positive Entwicklung, dass das Grundrecht auf Arbeit auch auf Flüchtlinge ausgedehnt wird. Was man jetzt allerdings in dieser ganzen Nützlichkeitsrhetorik und unter dieser ganzen Maßgabe des Integrationismus natürlich schon auch wieder sozusagen sehen muss, ist, dass das Pendel nicht umschlägt, dass nicht jetzt sozusagen Grundrechte auf Grundversorgung nämlich auch daran gekoppelt werden, das Grundrecht auf einen Aufenthalt, auf einen sicheren, daran gekoppelt wird, dass Leute sich in Arbeit schicken und dann sich auch eben in Verhältnisse rein wahrscheinlich schicken müssen, die mehr sind als Ausbeutung. Also sicherlich ist es so, dass man jetzt genau gucken muss, was auf dem Arbeitsmarkt passiert, welche Unterschichtungen jetzt wieder einziehen, zu welchen Hungerlöhnen sich Flüchtlinge anbieten müssen, um damit dann eben auch ein Bleiberecht zu bekommen.
Der Rat für Migration hat die Bundesregierung in der Bundespressekonferenz Ende September scharf kritisiert. Was gibt es denn für Reaktionen aus der Bundesregierung? Werden die Ratschläge doch noch aufgenommen?
Ja, das wäre schön, gell? Wenn wir so durchschlagen werden. Ich glaube, also letztendlich müsste man ja versuchen, wenn man Realpolitik macht, hoffen, dass es eine linke Opposition gibt. Das heißt, unsere einzige Hoffnung kann sein, sozusagen an die Grünen zu appellieren, ihr altes Menschenrechtsbewusstsein auszugraben und jetzt nicht sozusagen wieder umzufallen in dieser Art von, die Belastungsgrenze ist erreicht, national müssen wir zusammenrücken, denn das ist nämlich gerade das Faktum, dass wir eigentlich im Bundestag und im Bundesrat keine linke Opposition mehr haben, dass alle gerade umfallen und umkippen. Und das wäre unser Appell eigentlich, dass sozusagen zumindest in den rot-grün und grün-schwarz regierten Bundesländern die Grünen sich nochmal dran erinnern an ihre alten Grundwerte und sich jetzt nicht ködern lassen, zum Beispiel mit einer Gesundheitskarte, die es sowieso schon längstens in manchen Bundesländern gibt, oder sich nicht ködern lassen mit irgendwelchen halben Integrationskursen, die auch wieder eben nichts Ganzes und nichts Halbes sind. Von daher, dass es in der CDU unsere Kritik nicht wirklich auf offene Ohren trifft und dass die SPD auch an dem Punkt schon immer die nationale Karte vorgezogen hat, vor der Karte der Solidarität, ist auch historisch bekannt. Von daher in der Tat wären es die Grünen, die sich jetzt hier eigentlich besinnen müssten und die hier in der Tat massiven Asylrechtsverschärfungen Einhalt gebieten müssten, die wir seit den 90er Jahren nicht mehr hatten.
Und ob die Grünen in Baden-Württemberg und Hessen zum Beispiel das tun, das ist wohl eher fraglich. Auch im nächsten Jahr wird sich die Lage in den Krisengebieten der Welt kaum verbessern. Es werden eher mehr Flüchtlinge versuchen, nach Europa zu kommen. Was muss getan werden, damit die Aufnahme von so vielen Flüchtlingen gelingt, damit die Aufnahme auch nicht zulasten der Schwächsten der Gesellschaft geht, die auf Wohnungs- und Arbeitsmarkt mit den Neuankommenden konkurrieren müssen?
Naja, ich meine, der soziale Wohnungsmarkt ist ja über Jahre oder Jahrzehnte ein Desaster. Das heißt, in der Tat ist die Flüchtlingsfrage eine soziale Frage, wie alle anderen sozialen Fragen auch, und es sind nicht gegeneinander auszuspielen. Und in dem Sinn geht es schon seit Jahren drum, ja, um die Forderung, dass mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau fließt, dass mehr Geld fließt in eine soziale Betreuungsstruktur, in den Kindergärten, in den Schulen, dass der Leistungsdiskurs zurückgefahren wird. Und das, insofern ist es ja vielleicht auch eine Chance für uns alle, jetzt mit diesen Herausforderungen ein Stück weit innezuhalten und sozusagen das Soziale neu zu erfinden mit diesen Menschen, die zu uns kommen, die ja durchaus eben auch solche Erfahrungen mitgebracht haben. Sie haben in Syrien versucht, eine Revolution anzuzetteln, sind gescheitert, aber diese demokratischen Hoffnungen sind ja mit den Leuten, und insofern wären sie ja vielleicht Bündnispartner für ein anderes demokratisches, soziale Gesellschaft.
Das sagt Sabine Hess, Professorin für Kulturanthropologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Sie ist Mitglied im Rat für Migration, und mit ihr sprachen wir über die gerade anstehenden Verschärfungen im Asylrecht.